Der Predigtext für diesen Sonntag steht in Jesaja 2, die Verse 1 bis 5. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Dies ist das Wort, das Jesaja, der Sohn Amos, schaute über Juda und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit der Berg, der des Herrn Haus ist, feststehen. Höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben, und alle Heiden werden herzulaufen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Nationen und zurechtweisen alle Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben. Und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Kommt nun, ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Ich möchte mit Ihnen zusammen vier Abschnitte eines Weges gehen, auf dem wir uns diesen Text erschließen können. Beginnen auf dem Weg zum Zion, wir verweilen ein wenig auf dem Zion und wir kommen vom Zion her in die Welt und leben im Licht des Herrn. Starten wir also mit dem ersten Teil unserer Wanderung auf dem Weg zum Zion. Alle Heiden werden herzulaufen und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege. Menschen und Völker machen sich auf zum Zion. Was ist der Zion? Ursprünglich ein geografischer Ort. Zion war der Name einer Festung in Jerusalem, die König David eroberte, 2. Samuel 5 nachzulesen. Und danach wurde Zion oft als Synonym für die Stadt Jerusalem verwendet und insbesondere für den Bereich, wo der Tempel stand. Zion ist auch ein allgemeines Symbol für die Gegenwart Gottes. In den Psalmen und bei den Propheten steht Zion oft für den Ort, an dem Gott seinem Volk besonders nahe ist. Ein Ort der besonderen Gottesbegegnung. Darum kommt und lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn. Zion ist auch ein Bild für Hoffnung und Sehnsucht. Im Neuen Testament wird Zion ganz allgemein als Bild für die Gemeinschaft mit Gott gebraucht, zum Beispiel in Hebräer 12, 22. Da steht, ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, des himmlischen Jerusalem. Also ist Zion auch ein Ort der Begegnung mit Gott, der nicht an die Stadt Jerusalem oder den Tempel gebunden ist. Deshalb kommt und lasst uns miteinander hinaufziehen zum Berg des Herrn. Machen wir uns jetzt also auf den Weg zur Gottesbegegnung. Treten wir mit unserem Herzen auf die Stufen des Tempels und beten unseren Gott an, diesen einmaligen, herrlichen, wunderbaren, liebenden und barmherzigen, aber auch heiligen Gott. Wir tun das mit einigen Liedern, die uns auf diesen Weg weisen und auf diesem Weg begleiten. Das erste Lied wird auf der Folie zu sehen sein. Ich hoffe, es ist bekannt. Kommt und lasst uns ziehen hinauf zum Berge unseres Herrn. Wir nehmen wieder Platz. Nun sind wir angekommen auf dem Zion und verweilen ein wenig. Am Berg Gottes, Jerusalem. In der Stadt Gottes, dieser geschichtsträchtigen Stadt. Sie wird die Stadt Davids genannt. Doch vielmehr noch ist sie die Stadt, in der Jesus Christus eine neue Zeitrechnung geschaffen hat, wo er die Uhren der Menschheitsgeschichte noch einmal auf Null gestellt hat. wo er in einer Art und Weise Gott in seinem ganzen Wesen den Menschen offenbart hat, wie es keiner zuvor getan hatte. Also verweilen wir in Jerusalem ein wenig zu den Füßen Jesu, so wie es Maria, die Schwester von Lazarus und Martha, getan hat. Wir hören, was er zu sagen hat über Gott und über Nachfolge und über ein Leben im Licht. Er soll uns seine Wege lehren, damit wir auf seinen Pfaden wandeln, also in seine Fußstapfen treten. Jesus und seine Jünger hat es immer wieder einmal auf einen Berg gezogen, ein Rückzugsort, zum Runterkommen, zum Ausruhen, zum Beten, auch bevor man Planungen und Entscheidungen trifft. So ein heiliger Berg kann natürlich auch das stille Kämmerlein sein. Haben wir Orte zum Stillewerden vor Gott? Unser ganz persönliches Zion? Oft liegen hier die Wurzeln für das, was später einmal daraus wächst und Frucht bringen wird. Aus diesem ganz persönlichen Berg Gottes in meinem Leben. Jesus gibt seinen Jüngern und uns aber auch einen Blick über das Hier und Jetzt hinaus, über unser eigenes Leben hinaus, sogar über die Zeit der Gemeinde hinaus. Schon Jesaja hatte es in seiner Schau gesehen. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben, und alle Heiden werden herzulaufen. Jesaja verschweigt auch nicht, dass Gott die Welt richten wird. Gott wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker. Das Endgericht. Da ist die Rede von der letzten Zeit, in den letzten Tagen. Die Prophetie bezieht sich also auch auf die Endzeit. Manches von dem, was in diesem Abschnitt im Jesaja steht, hat sich bereits erfüllt, nämlich in Jesus. Anderes steht noch bevor. Jesus hat mit seinen Jüngern offen darüber gesprochen. Gedanklich verweilen wir immer noch in Jerusalem zu den Füßen Jesu und nehmen wahr, nehmen teil an dem, was da passiert. Beispiel Markus 13. Und als Jesus aus dem Tempel ging, sprach zu ihm einer seiner Jünger: Meister, siehe, was für Steine und was für Bauten. Jesus sprach zu ihm: siehst du diese großen Bauten? Hier wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberg saß, gegenüber dem Tempel, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas, als sie allein waren: Sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein, wenn das alles vollendet werden soll? Jesus fing an und sagte zu ihnen: Seht zu, dass euch niemand verführe. Es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin's, und werden viele verführen. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei, so erschreckt nicht, das muss geschehen. Aber das Ende ist noch nicht da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Es werden Erdbeben geschehen hier und dort. Es werden Hungersnöte sein. Das ist der Anfang der Wehen. Ihr aber seht euch vor. Das Evangelium muss zuvor gepredigt werden unter allen Völkern. Wenn sie euch hinführen und überantworten werden, so sorgt euch nicht vorher, was ihr reden sollt, sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, wird das redet. Denn ihr seid nicht die da reden, sondern der Heilige Geist. Wer aber beharrt bis an das Ende, der wird selig. Ihr aber seht euch vor. Ich habe euch alles zuvor gesagt. Aber in jenen Tagen nach jener Bedrängnis wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und dann werden sie sehen den Menschensohn kommen in den Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann wird er die Engel senden und wird seine Auserwählten versammeln von den vier Winden, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Das Friedensreich Gottes kommt erst noch. Auf dem Weg dahin aber gehen wir an der Seite Jesu. Wir folgen ihm nach. Er ist der Anfang und das Ende, Alpha und Omega, auch unseres Lebens. Für einen kurzen Moment hatten damals viele der Einwohner Jerusalem erkannt, wer Jesus wirklich ist. Ein König, der Retter, der Heilsbringer, der erhoffte Messias. Auf einem Esel ritt er in die Stadt. In Matthäus 21 wird uns das wie folgt beschrieben und ich lade Sie wieder ein, Gedanken innerlich dabei zu stehen und mitzuerleben. Geschah aber, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihn Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe! Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach: Wer ist er? Volk aber sprach: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Es gibt eine wunderschöne musikalische Vertonung dieses Einzugs Jesu in Jerusalem. Merkwürdigerweise ist das Lied dann irgendwann in die Adventszeit gewandert. Tochter Zion, freue dich! Hat eine besondere Entstehungsgeschichte, die Musikgeschichte und Theologie miteinander verbindet. Die Melodie kommt von Georg Friedrich Händel und wurde ursprünglich für seine Oratorien Joshua und Judas Maccabäus komponiert. Der berühmte englische Chorsatz dazu feiert den triumphalen Einzug eines Helden und wurde in England zu einem patriotischen Klassiker. Erst 70 Jahre später, um 1820, wurde der deutsche Text vom evangelischen Theologen Friedrich Heinrich Ranke verfasst. Er legte den Text aus Sacharja 9, Vers 9 dazu: Du Tochter Zion, freue dich sehr. Und er ergänzte zwei weitere Strophen, die das kommende Friedensreich Jesu besingen. Die erste Veröffentlichung erfolgte 1826 unter dem Titel An Palmsonntag. War also zunächst nicht im Advent verankert. Alttestamentlich betrachtet ist der Begriff Tochter Zion ein poetischer Ausdruck für Jerusalem, das sich über die Ankunft des Messias freuen soll. Der neutestamentliche Bezug ist der Einzug Jesu in Jerusalem, unmittelbar vor Kreuzigung, Tod und Auferstehung. Und jetzt machen wir etwas sehr Mutiges und singen mitten im August dieses besondere Lied, Tochter Zion. Versuchen Sie gedanklich, sich zu lösen von Kerzen, Plätzchen und Weihnachtsbaum und singen dieses Lied des Einzugs Jesu in Jerusalem. Dass das Wort des Herrn ausgeht von Jerusalem in alle Lande, das ist bereits geschehen. Die Prophetie hat sich erfüllt. Das Wort vom Kreuz ist von Jerusalem ausgegangen in alle Welt. Dieser Teil der Prophetie hat sich erfüllt. Die Botschaft von Jesus Christus ging vor 2000 Jahren von Jerusalem aus in die ganze Welt bis heute. Rund um den Erdball auf allen Kontinenten ist diese Botschaft heute bekannt. Immer mehr Menschen aus allen Nationen und allen Himmelsrichtungen pilgern Jahr für Jahr nach Jerusalem, die heilige Stadt. Etliche von Ihnen waren vielleicht schon mal da, mal Hand hoch, wer war schon mal in Jerusalem? Wow, stark, Sie alle haben mir was voraus. Menschen unterschiedlichster Denominationen, Juden wie Christen, kommen nach Jerusalem, um anzubeten. Und immer mehr Völker kommen dazu. Weltweit arbeiten Missionsgesellschaften intensiv daran, das Evangelium bis in die letzten Zipfel der Erde zu tragen. Eine davon ist die Marburger Mission, mit der wir als DGD und Hebron-Gemeinde in besonderer Weise verbunden sind. Der Leiter der Marburger Mission war ja am letzten Sonntag da, hat die Predigt gehalten. Und ich kann Ihnen nur sehr ans Herz legen, die Arbeit der Marburger Mission großzügig unterstützen. Alles, was Sie heute am Ausgang in die Kollektenkästen werfen, wird 1:1 an die Marburger Mission weitergegeben. Und mit jedem Euro, den Sie hineinlegen, beteiligen Sie sich an diesem Auftrag, dass das Wort Gottes in alle Welt geht. Dabei liegt noch ein Zettel mit einem speziellen Förderanliegen, kann man sich mitnehmen, wenn man das möchte. Ja, das Evangelium läuft. Weisung ist ausgegangen von Jerusalem. Jesajas Prophetie hat sich erfüllt. Aber der verheißene Frieden auf Erden ist noch nicht da. Noch schweigen die Waffen nicht. Noch sind wir auf einem steinigen Weg unterwegs. Unsere Welt sehnt sich so sehr nach Frieden. Es gab und gibt viele Versuche von Menschen, eine friedliche Welt zu schaffen, wo Waffen schweigen und überflüssig werden. Ja, es gab so etwas. Es gab eine friedliche Revolution in Deutschland und Europa, Abrüstung, Mauerfall, Frieden in ganz Europa und das seit Jahrzehnten. Schwerter zu Flugscharen war der Inbegriff der Friedensbewegung der 1980er Jahre in der DDR. Die Kirchen organisierten ab 1980 Friedensdekaden, in denen das Motto Schwerter zu Flugscharen zentral wurde. Das waren Zeiten, in denen die Sorge über das Wettrüsten zwischen Ost und West groß war. Besonders nach der Stationierung von atomaren Mittelstreckenraketen. Der damalige Landesjugendpfarrer Harald Brettschneider gilt einer als der Erfinder des Symbols Schwerter zu Flugscharen während der friedlichen Revolution. Das ist der Bezug zu Micha 4, Vers 3, wo fast wortgleich dieser Abschnitt des Jesajas ebenfalls erwähnt wird. Und auch da Schwerter zu Flugscharen. In der DDR wurde das Bild auf Aufnähern, Plakaten und Lesezeichen verbreitet, oft von Jugendlichen getragen. Krieg schien nach der friedlichen Revolution und der Versöhnung von Ost und West undenkbar zu sein, zumindest in Europa. Auch der Kalte Krieg des Wettrüstens war vorüber. Raketen wurden abgebaut, Schwerter zu Flugscharen. Doch der Schein trügte, wie wir heute wissen. Wir Menschen werden nie dauerhaften Frieden auf Erden schaffen. Und dennoch sind wir als Nachfolger von Jesus aufgerufen, auf dem Weg vom Zion her, mit der Botschaft von Jesus im Herzen, Friedensstifter und Friedensboten zu sein, sich für mehr Gerechtigkeit einzusetzen, den Unterdrückten beizustehen. Spannend wäre an dieser Stelle ein kleiner Exkurs, eine Diskussion darüber, ob das Beistehen der Unterdrückten auch mit Waffengewalt ethisch vertretbar sein kann. Aber das würde an dieser Stelle zu weit führen. Fest steht, Waffen sind sicher keine Lösung. Waffen allein schaffen keinen Frieden. Es braucht darüber hinaus die Friedensstifter, im Kleinen wie im Großen. Und Jesaja fordert uns auf, kommt, wandelt im Licht des Herrn, lebt da drin. Nehmt die Weisungen ernst, die von Jerusalem ausgegangen sind, also für uns die Worte Jesu, so wie sie in der Bergpredigt stehen, Matthäus 5. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die, da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Die großen Konfliktherde dieser Welt werden Sie und ich, wirst du und ich nicht lösen können, nicht befrieden können. Aber jeder von uns hat ein Umfeld, wo es Krieg oder Frieden geben kann. Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit. Welche Rolle nehme ich ein? Bin ich ein Friedensstifter? Bringe ich Menschen zusammen oder entzweie ich sie? Lasst uns wandeln im Licht. Das ist die Botschaft des Jesaja an uns. Wir tun gut daran, uns selber immer mal wieder im Licht Gottes anzuschauen und zu prüfen, wo stehe ich. Kein Frieden als billige Harmonie, die nach außen alles übertüncht, aber nicht echt ist, sondern ein Friede, von dem Manfred Siebald singt, nicht jenes Warten, wenn die Waffen schweigen, wenn sich noch Furcht und Hass die Waage hält, wenn sich Verlierer vor den Siegern beugen, nicht der Friede dieser Welt, nicht jene Stille, die den Tod verkündet, da wo es früher einmal Leben gab, wo man kein Wort und keine Tat mehr findet, nicht die Stille überm Grab. Tiefe Friede, den wir nicht verstehen, der wie ein Strom in unser Leben fließt, der Wunden heilen kann, die wir nicht sehen, weil es Gottes Friede ist. Der Friede Gottes will in dir beginnen. Du brauchst nicht lange, bis du es entdeckst. Was Gott in dich hineinlegt, bleibt nicht innen. Frieden, der nach außen wächst. Friede, Friede, Friede sei mit dir. Und damit sind wir am Ende unserer Reise angekommen. Ich habe Sie mitgenommen auf diese Reise und hoffe, Sie konnten folgen. Wir haben uns auf den Weg gemacht nach Zion, Jerusalem, dem Berg Gottes. Wir haben eine Zeit lang verweilt auf dem Zion und haben zu den Füßen Jesu gesessen und auf seine Worte gehört, seine Weisungen empfangen. Und dann sind wir wieder aufgebrochen, vom Zion kommend hineingesandt in diese Welt als Friedensstifter und Friedensboten. Dies mit dem Aufruf: Kommt und lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Oder um es noch einmal mit dem Wochenspruch zu sagen, wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Amen. Wir beten.